Herzlich willkommen zur Livestream-Bibelstunde der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Spremberg. Mein Name ist Andreas Heidrich, ich bin der Prediger an der Landeskirchlichen Gemeinschaft hier in Spremberg. Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde, zur vierten Bibelstunde. Diese Livestream-Bibelstunde könnt ihr hören und sehen. Hören über das Telefon, hören über den Internet-Livestream und sehen über YouTube. Wie das alles geht, kriegt man ganz leicht raus, indem man auf lkg-spremberg.de geht und dann auf der rechten Seite auf den Button Bibelstunde klickt und dort findet man die Aufnahmen bzw. den Link zu YouTube. Ich lade Sie ein, die Bibel aufzuschlagen. Wir lesen heute Offenbarung Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Und bevor wir aber anfangen, wie immer, bete ich nochmal. Jesus, hab Dank für diese Zeit, die wir jetzt haben dürfen. Hab Dank, dass wir uns wieder in dein Wort vertiefen dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du diese Zeit segnest und dass du uns in dieser Zeit auch ansprichst. Amen. Ja, ich will gleich mal damit anfangen, was das Neue ist diesmal, denn es gibt tatsächlich etwas Neues. Die letzten Male haben wir uns ja die Sendschreiben an die Gemeinden angesehen. Und da ging es natürlich um verortete Gemeinden, um tatsächlich reale Probleme im Hier und Jetzt oder zumindest im Damals. Heute wechseln wir die Perspektive. Die Kamera schwenkt sozusagen in den Himmel und wir bekommen einen ersten Ausblick oder wir bekommen die Tür geöffnet, um in den Himmel zu sehen und um vorbereitet zu werden auf das, was jetzt in der Offenbarung alles kommt. Mit dem vierten Kapitel fängt auch der zweite Teil der Offenbarung an. Der erste Teil, wie gesagt, eher irdisch, eher noch an die real existierenden Gemeinden geschrieben. Im zweiten Teil geht es jetzt um die Zukunft, um das, was kommen wird. Und Johannes bekommt jetzt eben eine Schau davon, was kommen wird. Das geht los mit dem Blick in den Himmel. Ich lese mal vor, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Danach sah ich, sieh doch, im Himmel stand eine Tür offen. Und die Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, die Stimme, die wie eine Trompete klang, sagte zu mir, komm hier herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Sofort ergriff der Geist Gottes Besitz von mir. Sieh doch, im Himmel stand ein Thron, und auf dem Thron saß jemand. Und der Anblick dessen, der dort saß, glich einem Edelstein. Er war wie Jaspis und Karneol. Der Thron war umgeben von einem Lichtglanz, der aussah wie ein Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 weitere Throne. Auf diesen Thronen saßen Älteste. Sie waren in strahlend weiße Gewänder gekleidet und trugen goldene Siegeskränze auf dem Kopf. Vom Thron gingen Blitze aus, und man hörte Grollen und Donner. Und vor dem Thron brannten 7 Fackeln, das sind die 7 Geister Gottes. Der Platz vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer. Er sah aus wie ein Kristall. Innerhalb des Kreises der Ältesten sah ich 4 Engelwesen rings um den Thron. Die waren vorne und hinten mit Augen bedeckt. Das erste Wesen sah aus wie ein Löwe, das zweite wie ein Stier. Das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem Adler im Flug. Jedes einzelne der 4 Wesen hatte 6 Flügel und außen und innen mit Augen bedeckt. Sie rufen bei Tag und bei Nacht und ohne Unterbrechung, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Herrscher über die ganze Welt. Er, der war und der ist und der kommt. So werden die Wesen für immer den preisen, der auf dem Thron sitzt, ihn, der in alle Ewigkeit lebt. Sie werden seine Herrlichkeit loben und ihm Ehre und Dank erweisen, so oft sie das tun. So oft sie das tun, werden sich die 24 Ältesten vor dem niederwerfen, der auf dem Thron sitzt. Sie werden den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt. Sie werden ihre Siegeskränze vor dem Thron niederlegen und rufen: Dir, unserem Herrn und Gott, steht alle Herrlichkeit, Ehre und Macht zu. Denn du hast alles geschaffen. Weil du es so wolltest, erhielt es das Leben und wurde geschaffen. Das war das vierte Kapitel aus der Offenbarung in der Basisbibelübersetzung. Wie schon gesagt, mit diesem Kapitel fängt der zweite Teil der Offenbarung an. Der geht bis zum 22. Kapitel. Und Johannes beschreibt, was er sieht. Er sieht eine offene Tür und er wird eben angesprochen von Jesus, von dem, der eine Stimme hat wie eine Posaune. Das erinnert sehr klar an das erste Kapitel aus der Offenbarung. Da wurde er quasi noch überrascht von dieser Stimme und ist zu Boden gefallen und wurde wieder aufgerichtet. Und diese Stimme ist also jetzt Jesus. Johannes beschreibt einen, der auf dem Thron sitzt. Und es handelt sich wohl um Gott. Und er beschreibt das ein bisschen vorsichtig. Er schreibt nämlich einfach im Urtext, einer sitzend. Warum schreibt er das so ein bisschen vorsichtig, kann man sich fragen. Naja, Johannes wird sicherlich auch Vorstellungen von Gott gehabt haben, wie Gott, der Vater, aussieht. Und das, was er dort gesehen hat, ist die Frage, ob sich das abgeglichen hat, ob das gleich war. Und wahrscheinlich war es das nicht. Das wird es genauso, wenn wir uns Vorstellungen von Gott, dem Vater, machen. Und die Frage, wie das dann ist, wenn wir ihn wirklich sehen, wie groß wird der Unterschied sein? Wie weit weicht das Bild dann von dem ab, was wirklich ist? Und so wird es bei Johannes auch gewesen sein. Und deswegen diese vorsichtige Formulierung, einer sitzend. Sitzend, das klingt erstmal eher passiv. Das ist es aber gar nicht, weil im alten Orient ist sitzend immer nur denen vorbehalten, die Macht haben. Also ein König, der darf sitzen und regieren. Oder ein Lehrer, der sitzt auch. Zum Beispiel Jesus in der Bergpredigt. Da lesen wir in Matthäus Kapitel 5. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Also immer da, wo ein Lehrer auftaucht, ein Rabbi, der hat sich gesetzt und dann hat er den Schülern etwas beigebracht. Und so ist es eben auch hier. Gott darf sitzen, er hat die Macht. Und das heißt nicht, dass er passiv ist, sondern dass er sehr aktiv ist. Von ihm ist etwas zu erwarten. Was auch noch deutlich wird, einer, da sitzt einer. Gott ist keine allgemeine Macht oder so, oder irgendwie einfach nur irgendeine Kraft, die irgendwo rumwabert, sondern das schreibt Johannes schon auch auf, ne, dass da einer sitzt, also da ist in irgendeiner Form eine Person zu erkennen. Obwohl er nichts sagt über die Beine, über das Gesicht oder über irgendwelche Formen, er sagt nur einer. Entsprechend wissen wir jetzt nicht, wie genau das aussah, wie genau Gott jetzt zu beschreiben ist. Aber das ist auch nicht so wichtig. Es ist das, wie er es beschreibt und das Rundherum ist viel wichtiger. Johannes beschreibt Gott nämlich wie einen Edelstein oder besser gesagt wie zwei Edelsteine. Auf der einen Seite Jaspis, das ist ein Quarzgestein, das kann unterschiedliche Farben haben, zum Beispiel rot und grün. Die meisten gehen davon aus, dass er eher grün meint, denn der zweite Edelstein, den er nennt, den Sardar oder beziehungsweise den Karneol. Sardar ist eine Form des Karneol, wer sich damit beschäftigt. Und dieser Stein ist auf jeden Fall rot. Also irgend so was in dieser Mischung hat er da gesehen. Und diese beiden Steine kommen in der Bibel häufiger vor. Zum Beispiel in Offenbarung 21, Vers 11, wenn das neue Jerusalem beschrieben wird, dann sind auch dort diese zwei Edelsteine, kommen dort wieder vor. Genauso erinnern diese zwei Edelsteine aber auch an das Priestergewand aus dem Alten Testament. Denn da lesen wir im 2. Mose 28, Vers 17, und du sollst sie besetzen, also den Schurz des Hohenpriesters, mit vier Reihen von Steinen. Die erste Reihe sei ein Sardar, also ein Karneol, ein Topas und ein Smaragd und so weiter. Da kommen diese Edelsteine wieder vor, diese Edelsteine als eine Erinnerung an die 12 Stämme Israels, eine Erinnerung an das Volk Israel. Es gibt noch andere Auslegungsmöglichkeiten für diese Steine, was die für eine Bedeutung haben, andere Zuschreibungen. Ich finde, das ist aber, das führt einen nicht viel weiter. Das bringt nichts, weil es ist im Endeffekt Spekulation. Das gilt auch für andere Bilder, die nachher noch kommen, dass man da immer sehr vorsichtig sein muss. Um den Thron beschreibt Johannes, dass wie ein Lichtglanz ist, der Lichtglanz, der wie ein Smaragd aussieht. Manche haben sich darunter vorgestellt, dass über dem Thron Gottes quasi wie ein Regenbogen ist, als Erinnerung. Wir erinnern uns, 1. Mose, der Regenbogen. Gott erinnert sich, dass er die Menschen nicht nochmal mit einer Flut auslöschen möchte. Und manche haben das jetzt so gedeutet. Das kann man machen. Wir erfahren einfach nur, das ist mir fast viel wichtiger, die Größe und die Herrlichkeit, die dort vorgeherrscht hat. Alles, was wir jetzt so spekulieren und reinlegen, wie gesagt, muss man sehr vorsichtig sein, ob Gott das wollte, ob Johannes das auch wollte, im Auftrag Gottes, da genaue Landkarten zu zeichnen oder ob es einfach darum ging, zu sehen und zu beobachten, wie groß und wie herrlich Gott sich da zeigt und wie groß und herrlich Gott auch da ist. Gott sitzt auf einem Thron, das heißt aber nicht, es ist nicht die Rede von einem Palast oder von einem Saal oder so, von einem Raum, sondern nur von einem Thron. Ja, der kann einfach auf freiem Gelände stehen. Und in Vers 4 lesen wir dann, dass noch mehr Throne aufgestellt sind, nämlich 24 Throne. Das klingt sehr stark nach einer Prophetie, die wir schon im Daniel lesen können. Daniel 7, Vers 9. Und da beschreibt Daniel im Endeffekt genau dasselbe, dass er sieht, dass um den, der aussieht wie ein Alter mit weißen Haaren, dass um den herum Throne aufgestellt werden. Die 24 Ältesten werden da beschrieben. Wer das jetzt ist, auch da gibt es wieder Spekulationen. Es gibt die Idee, dass es zum Beispiel die 12 Apostel aus dem Neuen Testament und die 12 Stammväter aus dem Alten Testament sind. Das wären dann quasi die 24 Repräsentanten des Volkes Gottes. Es gibt auch noch, auch da gibt es wieder ganz verrückte Ideen, wer das noch sein könnte. Wir müssen es, glaube ich, dabei belassen. Es sind in irgendeiner Form Repräsentanten derer, die zu Gott gehören. Und das deutet auch nochmal, oder das darauf deuten auch nochmal die weißen Kleider hin, die die 24 Ältesten tragen und die Siegeskronen, die sie tragen. Also Siegeskronen, wahrscheinlich nicht goldene Kronen, sondern damals im damaligen Griechenland oder beziehungsweise im Römischen Reich waren Siegeskränze immer aus Lorbeer geflochtene Kränze, die man auf den Kopf bekommen hat, als Siegeszeichen. Aber schon dass sie diese Kronen tragen, dass sie weiße Gewänder tragen, das deutet darauf hin, dass es tatsächlich sich um Personen handelt, wie Menschen aussehende Personen. Die Christen damals hatten tatsächlich Älteste in ihren Gemeinden vorsitzen, die auf einer Art Thron auch quasi der Gemeinde vorsaßen. Und die hatten damit ein noch viel besseres Bild. Wenn die das lesen, dann konnten die sich tatsächlich vorstellen, da sitzen 24 Älteste, 24 Repräsentanten der Familie Gottes. Ja. Und dann geht Johannes weiter. Er beschreibt, dass von dem Thron Donner und Blitze ausgehen. Und zwar fortwährend immer wieder. Nicht einmal, sondern immer wieder. Und das erinnert uns auch wiederum an ein paar Begebenheiten, vor allen Dingen aus dem Alten Testament, zum Beispiel als Gott dem Volk Israel am Sinai begegnet, kann man nochmal nachlesen, 2. Mose Kapitel 19, ab Vers 16. Gott begegnet dem Volk Israel und der Berg bebt und es donnert, grollt und blitzt und das Volk Israel bekommt Angst. Aber genauso im Hesekiel, Propheten Hesekiel, Kapitel 1, Vers 13 und folgende. Und dann nimmt Johannes noch 7 Fackeln wahr. Jetzt müssen wir aufpassen, wir dürfen uns jetzt nicht einfach 7 irdische Fackeln vorstellen, also aus Bambus und dann war da oben drin irgendwie eine Stoff rumgewickelt oder was und dann hat da Feuer gebrannt, sondern da müssen wir aufpassen bei all den Bildern. Johannes beschreibt das, was er sieht, so gut, wie er es beschreiben kann. Und für ihn sah es aus wie Fackeln. Der springende Punkt ist, was ist die Bedeutung von diesen Fackeln? Und da ist man sich einig, das Bild kam schon mal vor in Offenbarung Kapitel 1, Vers 4. Und da kommen die 7 Geister schon mal vor und werden identifiziert als der Heilige Geist. Ne? Der Heilige Geist, der um den Thron herum ist, in Form von 7 Fackeln. Dann beschreibt Johannes nochmal das Meer, oder beziehungsweise den Platz vor dem Thron, wie ein gläsernes Meer, wie ein klarer Kristall. Das ist interessant. Und auch da wieder gibt es die wildesten Vorstellungen, was das sein könnte. Klar, der Kristall, der erinnert an Klarheit und so weiter. Aber auch da, es ist die schiere Größe Gottes und die Schönheit des Thronsaals oder die Schönheit um den Thron Gottes herum, was wir daran erkennen können, was das jetzt im Weiteren zu bedeuten hat, sind wir lieber vorsichtig. In Vers 6 bis 9 geht es dann um 4 Wesen, um 4 Engelwesen. Und das ist ein bisschen komisch formuliert, vor allen Dingen bei Luther lesen wir das. Sie sind am Thron und um den Thron. Da haben viele Ausleger gerätselt, was könnte das bedeuten? Am einleuchtendsten ist eine Erklärung, die darauf eingeht, dass die Vorstellung unterstützt, dass diese 4 Engelwesen vor dem Thron stehen und aber quasi auf halber Höhe zum Thron stehen. Damit gehören sie zum Thron und stehen aber um den Thron herum. Und diese Wesen, dabei denkt man an Cherubim oder an Seraphim, also mächtige Engelwesen, die auch schon im Alten Testament vorkommen, die Gott eben da umgeben und die auch schon im Alten Testament vorkommen. Also zum Beispiel in Hesekiel, 1. Kapitel, Vers 5, oder in Jesaja, Kapitel 6, ab Vers 2. Auch da werden solche ähnlichen Engelwesen beschrieben, die sind auch ein bisschen unterschiedlich. Die Vierzahl, also dass es 4 sind, das ist gleich. Aber im Detail unterscheiden sie sich dann doch noch ein bisschen zwischen Jesaja, Hesekiel und der Offenbarung. Was repräsentieren die 4? Das ist auch sehr unterschiedlich, was da angenommen wird. Dadurch, dass es 4 sind, ist man sich eigentlich einig, dass die 4 ist eine Ganzzahl. Also das heißt, diese 4 Wesen repräsentieren irgendetwas gänzlich. Das heißt, zum Beispiel die ganze Schöpfung. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wenn wir uns die Wesen im Einzelnen angucken. Da merkt man auch, dass das stimmen könnte oder dass das ein gutes Indiz ist. Was ein bisschen irritiert, ist die Vorstellung, dass diese Wesen voll sind von Augen. Vorn und hinten überall sind Augen. Fragt man sich, wie man sich das so vorstellen soll. Vor allen Dingen, wenn Johannes gleich genauer schreibt, was das für Wesen sind, dann fragt man sich, wie soll das aussehen, wenn da überall Augen sind. Auch in Hesekiel haben die Wesen, oder beziehungsweise nicht die Wesen an sich, sondern die Felgen der Räder, das sind die 4 Wesen auf Rädern, und die Felgen der Räder haben Augen oder sind voller Augen. Und in Hesekiel 10, Vers 20, da sind es dann tatsächlich auch die Körper der Engelwesen, die voller Augen sind. Die Überlegung ist, dass die Augen als ein Organ der Wahrnehmung sind und ein Organ der Verbindung. Ja, wenn ich Blickkontakt zu jemandem aufnehme, dann nehme ich auch Verbindung auf zu demjenigen. Und es ist die Vorstellung, dass diese 4 Wesen auf der einen Seite sich auf Gott konzentrieren und einen ganz engen Blickkontakt mit Gott haben, und zwar mit den ganz vielen Augen. und auf der anderen Seite auch Blickkontakt zu den Menschen haben. Ja, ein Blickkontakt zur Schöpfung. Johannes beschreibt diese Tiere ab Vers 7 genauer und er beginnt mit einem, der aussah wie ein Löwe. Und da merken wir wieder, Johannes hätte ja schreiben können, der sah aus, ne, das war ein Löwe, aber das macht er nicht, sondern er beschreibt wie ein Löwe. Das heißt, auch später dann, wenn er schreibt, das zweite wie ein Stier. Das heißt, es gibt da Indizien, die dafür sprechen, aber es war eben kein Stier, sondern es war ein gänzlich anderes Wesen. Jetzt ist die Überlegung, dass der Löwe ein Symbol ist für die Macht und für die Kraft Gottes, aber auch für die als Bild für die wilden Tiere in der Schöpfung, innerhalb der Schöpfung, dass der Stier ein Bild ist für die Haus- und für die Opfertiere in der Schöpfung. Das dritte Wesen, was aussieht wie ein Mensch, könnte tatsächlich ein Repräsentant der Menschen sein. Vor allen Dingen, weil Johannes das Gesicht beschreibt, das macht es nochmal besonders. Und das vierte Wesen, das wie ein Adler beschrieben wird, dahinter erklärt man sich das Bild für Schnelligkeit und für Macht, die Gott auch innehat. Und auch bei diesen vier Wesen, ich habe das schon angedeutet, da ist die Nähe der Beschreibung zu Hesekiel, zum Propheten Hesekiel, sehr stark, obwohl es hier und da kleine Unterschiede gibt. Hesekiel berichtet zum Beispiel von vier Flügeln, die diese Tiere haben oder diese Wesen haben. In Vers 8 unserer Offenbarungsstelle ist allerdings von sechs Flügeln die Rede. Jesaja zum Beispiel redet auch von sechs Flügeln. Spannend wird es dann wieder oder wird es dann auch wieder, wenn man betrachtet, was diese vier Wesen tun. Denn sie rufen, sie ehren Gott und sie rufen andauernd: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Johannes schreibt bei Tag und bei Nacht. Was er damit meint, was er damit höchstwahrscheinlich sagen will, ist, dass sie das andauernd tun, dass sie das ohne Unterbrechung tun. Wir dürfen uns jetzt nicht so vorstellen, dass dieser übliche Tag-Nacht-Rhythmus im Himmel damit auch gemeint ist, sondern dass es einfach ein fortwährendes Loben Gottes ist. So wie die Ewigkeit eben keine Zeit kennt, kein Morgen und kein Abend, sondern tatsächlich eben ohne Zeit funktioniert, in Ewigkeit ist eben, so gibt es da eben keinen Tag- und Nachtrhythmus, sondern sie preisen Gott fortwährend. Und dann wird wiederholt, was im Kapitel 1, Vers 4 schon mal gesagt wird, nämlich der da war und der da ist und der da kommt. Also Gott, der Ewige, der vom Anfang her ist und bis in alle Ewigkeit, der keiner zeitlichen Beschränkung unterliegt. Die Bemerkung, sie geben Preis oder sie preisen, je nach Übersetzung, ist so zu verstehen, dass die vier Wesen das nicht tun aus irgendeinem Pflichtgefühl heraus oder aus irgendeiner Angst heraus, sondern sie tun das, weil sie anerkennen, dass Gott gut ist und das, was er tut, gut ist. Sie anerkennen nicht das, was Gott erst noch tun will, sondern schon das, was er getan hat, dass er es getan hat. Und auch die 24 Ältesten in Vers 10 anerkennen, wer Gott ist. Sie können gar nicht anders, als Gott die Ehre zu geben und gut zu heißen, was er getan hat und wer er auch ist. Das tun sie auch bei den 24 Ältesten, nicht aus Pflichtgefühl heraus oder weil sie Angst hätten vor Gott, sondern weil sie so überwältigt sind von der Größe, so überwältigt sind von dem, was Gott dort getan hat und was er tut. Das ist auch das, was am Ende Johannes mit dieser Beschreibung, ich meine, er kann ja nur beschreiben, was er sieht, aber das, was am Ende bei seiner Beschreibung rüberkommt und das, was hängen bleibt und was, glaube ich, für uns auch hängen bleiben soll, es wird eine Tür in den Himmel aufgetan, ein Blick in den Himmel Und wir bekommen mit, wie Gott zu sehen ist, wie dass Gott groß ist, dass er mächtig ist und dass die, die in seiner Nähe sind, gar nicht anders können, als ihn zu loben und ihn zu ehren. Dieses Kapitel, das vierte Kapitel in der Offenbarung, hat Menschen schon immer fasziniert und es gibt viele, viele künstlerische Werke, die das wieder aufgreifen, die dieses Kapitel versuchen irgendwie abzubilden oder diesen Thron Gottes versuchen abzubilden. Es wurden ganz viele Bilder hergestellt und die sollen diese Größe, versuchen diese Größe darzustellen. Aber auch die Güte Gottes soll dargestellt werden, dadurch, dass Gott gelobt wird, dass Gott geehrt wird. Und das ist ganz gut. Das muss man sich mal vorstellen, wie das den Christen, die diesen Brief bekommen haben, die die Offenbarung bekommen haben, wie denen das gegangen ist. Die haben in Verfolgung gelebt oder in Unsicherheit und die erfahren, die konnten in ihrem Alltag die Güte und Größe Gottes nicht immer eins zu eins erleben oder spüren. Und wir können das vielleicht auch nicht. In Deutschland können wir viel von Gottes Barmherzigkeit erleben und viel davon, dass es uns gut geht, aber hin und wieder eben auch nicht. Und dieses Kapitel zeigt uns aber, dass die, die Gott ganz nah sind, die 24 Ältesten, die vier Wesen um Gottes Thron, die können gar nicht anders, als Gott zu ehren. Wenn wir uns fragen oder wenn bei uns durch Dinge, die passieren in unserem Alltag, sich der Zweifel einschleicht, meint es Gott wirklich gut? Ist Gott wirklich so gut? Hat er einen Plan? Hat er die Kontrolle über dem, was passiert? Vor allen Dingen dann, wenn uns Dinge passieren, die, ja, so Schicksalsschläge, dann fragen wir uns natürlich, hat Gott noch alles unter Kontrolle? Und dieses Kapitel zeigt uns, ja, und die in seiner Nähe sind, die wissen das am allerbesten, die können gar nicht anders, als Gott zu loben, die können gar nicht anders, als Gott die Ehre zu geben. Und deswegen können wir das auch. Gott ist würdig für alles das, was er getan hat und für das alles das, was er noch tut, dass ihm die Ehre gebührt. Und nicht nur einmal, nicht mal ein flüchtiges Danke, sondern ein fortwährendes, immer wiederkehrendes Heilig, heilig, heilig ist Gott, der da war und der da ist und der da kommt. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam beten. Herr, hab Dank für diesen Blick auf deinen Thron, auf diese Beschreibung des Johannes, die ja nur in Bruchstücken wiedergeben kann, wie es wirklich ist. Herr, wir wollen das lesen und wir wollen uns das bewahren, dass du groß bist, dass du viel größer bist, als wir uns das vorstellen können und denken können. Wir wollen dir auch die Ehre geben über unserem Leben, über dem, was uns auch über dem, was uns passiert, über den Dingen, die wir vielleicht nicht verstehen, in dem Vertrauen, dass du gut bist und in dem Vertrauen, dass du uns siehst als deine Kinder Gottes. Herr, bitte segne uns die kommende Zeit und geh du, Herr, mit uns. Amen. Ich danke euch, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in einer Woche. Donnerstag, 19.30 Uhr, Bibelstunde. Und bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen, bleibt Gott befohlen und tschüss.